Okay, schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, die Ringvorlesung, die so gut begonnen hat mit den letzten beiden Vorlesungen, heute fortsetzen zu können und Ihnen Professor Stefan Gosepart kurz vorstellen zu dürfen. Eine unserer Neuerwerbungen hier im Cluster hat er seit etwas mehr als 2 Jahren die Professur für internationale politische Theorie sowie Philosophie inne, eine der Professuren also, die der Cluster sich ausgedacht hat. Und manchmal in so seltenen Momenten wird aus so Wünschen, was für Professuren könnten wir denn so gebrauchen, auch noch Wirklichkeit. Und dann fragt man sich, ja, und wen könnte man denn da so hinberufen? Und auch das hat in diesem, wie in allen Fällen, in denen der Cluster Professuren geschaffen hat, funktioniert, wo immer die Person zu uns gekommen ist, die wir auf den ersten Platz gesetzt hatten und am allermeisten wollten. So war das auch mit Stefan Gosepart. Er hat nicht nur diese Professur inne und lehrt an den beiden Fachbereichen Politikwissenschaft und Philosophie, sondern er ist auch Direktor der Kollegforschergruppe Justitia Amplificata, die vielen von Ihnen bekannt ist und die seit einigen Jahren das Forschungsspektrum hier in Frankfurt sehr bereichert. Ich will kurz etwas zur Vita von Stefan sagen. Wir haben es jetzt auch geschafft, die übliche Clusterbroschüre zur Ringvorlesung gedruckt vorlegen zu können. Also will ich nicht allzu viel wiederholen. Sie haben dort wunderschöne Fotos der Vortragenden drin und so eine kleine Vita und so. Ich meine, das ist ja doch alles was Tolles zum Heimtragen. Dennoch kurz, Stefan Gosepart ist von der akademischen Herkunft her ein richtiger Berliner. Er hat an der Freien Universität Berlin Philosophie, Geschichte und Germanistik studiert und wurde 1992 im Fach Philosophie bei Ernst Tugendhat promoviert. Und Tugendhat ist für Stefan Gosepart auch ein sehr wichtiger Mentor und Einfluss gewesen und geblieben. Er habilitierte sich 2002 ebenfalls an der FU Berlin in Philosophie, war zuvor wissenschaftlicher Assistent für Philosophie an der Hochschule der Künste in Berlin und über einige Stationen Potsdam, Essen, Wien und Gießen wurde er 2004 als Professor für praktische Philosophie an die Universität in Gießen berufen, von wo es ihn dann einige Jahre später etwas weiter nördlich nach Bremen zog, auf die Professur für politische Theorie dort. Und dann haben wir ihn wieder etwas weiter südlich gezogen. Und hier ist er. Also, die Dissertation wurde publiziert unter dem Titel Aufgeklärtes Eigeninteresse, eine Theorie theoretischer und praktischer Rationalität, bei Suhrkamp erschienen 1992. Und das ist auch das Buch, in dem Stefan Gosepart seine Konzeption der Vernunft und der Normativität als eines Phänomens, das in der theoretischen und der praktischen Philosophie eine Rolle spielt, zum ersten Mal umfassend als System entworfen hat. Und Systeme entwirft er aber nicht nur auf dem Gebiet der Rationalität, sondern auch in der politischen Philosophie. So also sein 2004 erschienenes Magnum Opus, bisher Magnum Opus, ja, da können wir, das den Titel Gleiche Gerechtigkeit trägt, Grundlagen eines liberalen Egalitarismus, eine wirklich umfassende Darstellung, was eine egalitäre Theorie heute als Herausforderung annehmen muss und wie sie diese bewältigt. Schon fast im Erscheinen ist ein Buch zusammen mit Robin Zelikates, eine Einführung in die politische Philosophie, die bei Reclam erscheinen wird. Damit leistet er uns allen, die politische Philosophie lehren, einen großen Dienst. Eine Reihe von Bänden sind zu erwähnen, die er herausgegeben oder mit herausgegeben hat über ganz unterschiedliche Themen. Die Philosophie der Menschenrechte, Theorien der praktischen Rationalität. Natürlich zu erwähnen das große Handbuch der politischen Philosophie und Sozialphilosophie, herausgegeben mit Wilfried Hinsch und Beate Rössler bei De Kreuter. Eine ganz umfassende Darstellung der zeitgenössischen, aber auch der Geschichte der politischen Philosophie. Und jüngst ist Philosophie der Moral erschienen. Sie sehen also, es sind ganz verschiedene Gebiete, auf denen Stefan wegweisende Arbeiten vorgelegt hat. Aber wenn Sie sich fragen, was verbindet denn diese ganzen Gebiete von der Rationalitätstheorie bis zur politischen Philosophie und zum Egalitarismus, dann wäre mein Tipp, es ist das Thema der Normativität. Und deshalb sind wir sehr froh, dass er zu diesem Thema heute hier spricht. Ich glaube, es gibt auch keinen Philosophen, den ich kenne, der so sehr an der Front der Kontroverse zwischen kantischen und jungianischen und einigen anderen Theorien eine eigenständige Position ausarbeitet wie Stefan Gosepat. Und damit verschwinde ich jetzt und gebe dir das Wort.
Recht herzlichen Dank, lieber Rainer, für die wirklich sehr nette und umfassende Einführung. Danke auch für Ihr Erscheinen. Bevor ich zur Sache selber komme, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis von Justitia Amplificata. Wir haben am Montag eine Veranstaltung mit Thomas Pogge bei der FR im Depot Sachsenhausen. An den Enden rechts und links hinten gibt es kleine Postkarten, große Flyer. Wer sich also dafür interessiert, kann beim Rausgehen einen davon mitnehmen. Rainer, du hast netterweise behauptet, dass die Normativität die Klammer ist, und ich würde mich auch gerne selber so verstehen. Nichtsdestotrotz ist es das genau auch eine Herausforderung, nämlich zu erklären, was eigentlich diese Normativität ist, die die Klammer bilden soll. Und das hat auch damit zu tun, und so steige ich denn jetzt hiermit ein, dass Normativität als Ausdruck, als ein Terminus technicus ist, der erst jüngst in Mode gekommen ist. Und an dessen Relevanz würde ich als PI eines Clusters, das Normativität im Namen trägt, natürlich nie zweifeln. Ich weiß ja, was normative Ordnungen sind, und die versagen einem natürlich, auf dem Ast zu sitzen, auf dem man sitzt. Also nie würde ich da Zweifel hegen. Aber die Frage kann ja doch wenigstens erlaubt sein, wie die Leute vor 20 Jahren, also praktisch seit Entstehung der Schriftkultur bis vor 20 Jahren, dieses Phänomen denn eigentlich benannt hätten und thematisiert haben, wenn sie nicht diesen Fachausdruck Normativität schon gebrauchen konnten. Eine sprachanalytische oder phänomenologische Klärung der Bedeutung der normativen Rede beantwortet die Frage nach dem Erkenntniskriterium und dieses Normativen, also was das Normative eigentlich in einer ersten Oberflächenbetrachtung ist und wie es dann eben auch in anderen Terminologien ausgedruckt werden kann. Eine solche Erklärung gibt an, was wir als Normatives verstehen bzw. verstehen wollen. Normative Wörter haben eine breite Verwendungspalette, deren Analyse ich jetzt hier zu Beginn vereinfachend schnell zusammenfasse. Normativ ist im Wesentlichen ein Gegenbegriff zu deskriptiv. Deskriptive Prädikate beschreiben, während normative Prädikate vorschreiben. Deskriptive Prädikate beschreiben dabei empirische Sachverhalte. Sie beziehen sich mithin auf Fakten und Tatsachen und können deshalb wahr oder falsch sein. Normative Prädikate hingegen schreiben eine Norm vor. Sie stellen etwas als Gesolltes dar. Dabei wird das Sollen üblicherweise in der Fachsprache in einer weiteren als der üblichen alterssprachlichen Bedeutung verwendet. Dem üblichen Sprachgebrauch nach korrespondieren nur dem Vorschreiben ein Sollen oder vielmehr Müssen, dem Erlauben ein Dürfen, dem Ermächtigen ein Können, dem Bewerten ein Gut oder Schlecht. In der Fachsprache hingegen wird alles zusammen unter dem Ausdruck normatives Sollen bzw. Normativität verstanden. Bewertung und also Evaluation und Vorschriften folgen dabei durchaus den gleichen Regeln, sodass man sie hier ruhig zusammen als eine Form von, also als eine gemeinsame Form von Normativität zusammenfassen kann. Normativität bedeutet demnach in grober Annäherung erstens so viel wie den Status eines Maßstabes haben, gemessen an dem etwas richtig oder falsch, gut oder schlecht, zulässig oder unzulässig, angemessen oder unangemessen ist. Normativ gebrauchte Ausdrücke sind jedoch nicht nur Standards, durch die bestimmte Handlung kritisch gewürdigt und Seins- oder Handlungsweisen als gesollt bloß dargestellt werden. Ein Standard wäre ja zunächst mal etwas, was sozusagen einfach neben der Sache ist, die damit bemessen wird. Ein zusätzlich spezifischer Aspekt eines normativen im Gegensatz zu einem deskriptiven prädikativen Ausdruck liegt in seiner Passensrichtung. Deskriptive Aussagen beziehen sich auf Wahrheit. Wenn sie wahr sind, passen sie zur Welt. Wenn sie falsch sind, müssen sie, die Aussagen, geändert werden, um zu passen. Normative Aussagen dagegen zielen auf ihre Befolgung. Wenn eine Norm befolgt wird, passt die Welt zu ihr. Wird sie nicht befolgt, muss, grob gesprochen, die Welt geändert werden, damit sie die Norm erfüllt. Dazu passt das andere Merkmal von Normen, dass sie in der Lage sein müssen, menschliches Handeln anzuleiten. Normativität impliziert daher, dass an diese Standards, die bestimmen, unter welchen Umständen etwas als korrekt oder inkorrekt anzusehen ist, auch daran auch handlungsanleitende Ansprüche an Subjekte geknüpft sind, die fordern, dass das Korrekte auch getan werden soll. Normativität besteht also in einem Standard der Korrektheit und einer damit verbundenen normativen Kraft oder normativen handlungsanleitenden Druck. Dieser verpflichtende Charakter allerdings ist nicht deterministisch zwingend, sondern man kann ihm, und das ist ein wesentliches Merkmal des Normativen, durchaus widerstehen. Nur weil ich der Forderung nicht unbedingt nachkommen muss, ist sie normativ und nicht determinierend oder zwingend. Man kann außerdem leicht in den Fehler verfallen, über den wir auf einer PI-Cluster-Klausur sehr nett gestritten haben, diesen normativen Druck über Sanktionen zu erläutern. Ohne dass ich für diesen Typ hier im Einzelnen, für das für jeden Typ hier im Einzelnen zeigen kann, sind bei allen Typen von Normen Sanktionen involviert. Und deshalb liegt der Schluss nahe, es auch über Sanktionen zu begründen. Zu jeder Normativität, zu jedem praktischen Sollen oder Müssen gehört eine Sanktion, die glaubhafte Ankündigung von etwas, was für den Handelnden negativ wäre, wenn er nicht so handelte. Um Normativität zu verstehen, reicht eine derartige Kausalerklärung einer normgeleiteten Handlung jedoch nicht aus, weil dies Normativität auf eine bestimmte Form von Autorität zum Sanktionssetzen reduziert. Die Rückführung der Normativität auf Macht muss jedoch scheitern. Wenn die Normativität der Norm letztlich nur auf der Gewalt beruht, zu der der Normsetzer fähig ist, dann löste sich unser Verständnis von Normativität nämlich auf. Eine solche Analyse verfehlt ein entscheidendes Element der Verpflichtung. Wenn man mit vorgehaltener Waffe zur Herausgabe des Geldes aufgefordert wird, dann ist man zwar gezwungen, es rauszugeben, aber nur weil und solange man mit der Waffe bedroht wird. Eine normative Verpflichtung jedoch besteht auch unabhängig von einer akuten Sanktionsgewalt, die einen zur entsprechenden Handlung zwingt. Im Unterschied zu einer empirisch feststellbaren Regularität oder bloßen Zwang bedarf es bei einer Norm zusätzlich einer bestimmten Einstellung der Teilnehmer zu der gemeinsamen Praxis. So das Argument von Rousseau. Zur Normativität gehört neben der Allgemeinheit der Norm ein Gefühl der Pflicht zur Einhaltung der Norm. Ein auf Normativität begründeter Druck unterscheidet sich von anderen nicht normativen Zwängen dadurch, dass er für uns nur dann verbindlich ist, wenn wir ihn, implizit oder explizit, auch als verbindlich anerkennen. Das normkonforme Handeln stellt erst dann eine Normbefolgung dar, wenn sie als Gesolltes getan wird. Die Handlung muss also aus den richtigen, nämlich selbst normativen Gründen ausgeführt werden. Nach dieser hier vertretenen Auffassung von Normativität ist diese gekoppelt an das Vermögen der Vernunft als die Fähigkeit zur Erkenntnis des Verpflichtetseins, Gründe zu haben. Das Phänomen des Normativen wurde also, so meine ich, seit der Antike und bis heute immer noch auch durch das reichhaltige Vokabular des Verpflichtet- und Erlaubtseins und durch die Autorität des Standardsetzens mit verpflichtendem Charakter thematisiert. Und auf einer höheren, zweiten, reflektierten Ebene als Antwort auch noch auf die Frage nach der Begründung bzw. Rechtfertigung dieses Verpflichtetseins. Und dafür sind die Stichworte klassischerweise Vernunft, Rationalität und Gründe. Normativität hat demnach, nach klassischer Auffassung, seinen Sitz im Raum der Vernunft. Der Bereich der Vernunft ist durch und durch normativ kontaminiert. Denn im Bereich der Vernunft können propositionale Einstellungen auf zwei Weisen normativ sein. Zum einen kann der propositionale Gehalt selbst eine Norm ausdrücken. Zum anderen folgen wir bei jeder einheitlichen Überlegung und Bildung einer Meinung bestimmten intellektuellen Regeln. Jede Handlung, so auch die gedanklichen und sprachlichen Handlungen, unterliegen Standards der Korrektheit oder Inkorrektheit. So können unsere Meinungen wahr oder falsch sein, unsere gedanklichen Schlüsse logisch oder unlogisch, unsere Ausdrücke semantisch oder grammatisch korrekt oder inkorrekt. Die Unkorrektheiten werden uns, den Subjekten, die diese Gedanken gebildet haben, als Fehler angelastet. Also selbst wenn die Proposition keine Norm ausdrückt, so unterliegt sie zumindest einer intellektuellen Norm. Theoretische Meinungen und praktische Einstellungen gelten dann als gerechtfertigt, wenn unsere Vernunft also richtig arbeitet, wenn sie also ihre Funktion, Meinung und Pro-Einstellung zu bilden und zu rechtfertigen, erfüllt. Indem man einen Gedanken oder ein Urteil als das Ergebnis einer vernünftigen Überlegung versteht, setzt man einen Begriff von Wahrheit oder Richtigkeit voraus. Diese Wahrheit oder Richtigkeit besteht, wenn wir mittels vernünftiger Überlegung unterscheiden können zwischen das ist wahr und richtig oder richtig und das scheint wahr oder richtig. Der Wahrheits- oder Richtigkeitsanspruch hängt also am richtigen Gebrauch der Vernunft. Was hier richtig arbeiten heißt, also was die Prinzipien der Vernunft ausmachen, das können wir nur in einem Prozess der internen Rekonstruktion unserer Vernunftoperationen herausfinden. Es gibt, so möchte ich behaupten, keine von unserem Vernunftgebrauch unabhängiges, uns unabhängig zugängliches Kriterium dafür, schon gar nicht im praktischen Bereich. Um zu verstehen, wie unsere Vernunft operiert, muss man sich unter anderem ansehen, wie wir den Gebrauch unserer Vernunft erlernen und nach welchen Regeln sie erfolgt. Dies kann uns helfen, die Struktur der Normativität offenzulegen. Soweit also ein erster Überblick, was wir unter Normativität verstehen. Das Normative zu klären, heißt dann also ein wesentliches Charakteristikum des Bereiches der Vernunft, der uns Menschen so wesentlich ist, besser zu verstehen. Ich möchte Ihnen heute Abend drei Ebenen der Erläuterung der Normativität vorstellen, die meines Erachtens alle drei zusammengedacht werden müssen, wenn wir versuchen wollen, so etwas wie eine Theorie der Normativität zu entwickeln, die als Theorie mit einem gewissen Vollständigkeitsanspruch auftreten kann wird. Da sind zum einen auf der ersten Ebene, und das ist jetzt praktisch die Dreigliederung meines Vortrags, auf der ersten Ebene eine evolutionär-funktionale Erklärung der Genese der Normativität. Auf der zweiten Ebene eine Erläuterung der internen Struktur normativer Praxen und schließlich auf der dritten Ebene der Versuch der Erläuterung der Logik des eigentümlichen Verpflichtungscharakters aus der Subjektperspektive. Die Herausforderung, zumindest für mich, besteht darin, diese verschiedenen Versatzstücke auf den drei Ebenen, die Ihnen durchaus bekannt vorkommen werden, kohärent zusammenzudenken, sodass sie zusammen eine in sich geschlossene, stimmige, solide, stabile Architektur für noch eine zu verfassende Theorie der Normativität abgeben können. Ich gehe jetzt also diese drei Ebenen im Einzelnen durch. Auf einer ersten Ebene fragt man nach dem Übergang von einem nicht-normativen Zustand des Menschen oder bestimmter Primaten zu einer normativen verfassten Praxis. Der entsprechende Antworttyp besteht darin, die natürlichen Anlagen und Fähigkeiten dieser Wesen zu untersuchen und eine evolutionäre Genese auf phylogenetischer oder gegebenenfalls auch ontogenetischer Ebene als naturwissenschaftliche Erklärung der Hervorbringung normativer Wesen und ihres normativen Umgangs miteinander zu liefern. Am prominentesten heute unternimmt Tomasello den Versuch des Übergangs in den Raum der Vernunft naturwissenschaftlich-empirisch zu klären. Der Grundbegriff der kommunikativen Lebensform, der in der ausgearbeitetsten Sozialphilosophie der Gegenwart, sprich bei Jürgen Habermas, eine solche prominente Rolle einnimmt, wird durch diese Befunde erhellt und fundiert. Die Erläuterung verfährt dabei im Prinzip wie folgt. Im Unterschied zu anderen Primaten sind Menschen zum rekursiven Erfassung von intentionalen Einstellungen fähig, hegen kommunikative Absichten und haben die beiden zentralen Motive des Informierens und des Teilens von Einstellungen. Diese spezifischen charakteristischen Eigenschaften menschlicher Kommunikation werden nach Tomasello verständlich, wenn man die menschliche Kommunikation gemäß eines Kooperationsmodells der Kommunikation auffasst. Damit ist gemeint, dass die menschliche Kommunikation zur Kooperation dient. Sie ermöglicht sie sogar. Und sie ist ihrerseits kooperativ strukturiert. Mit Blick auf diesen sozialen Zweck menschlicher Kommunikation lassen sich die genannten Eigenschaften des Menschen funktional erklären. Das Motiv des vorbehaltlosen Lieferns von Informationen erscheint im Lichte dieser Kooperation als funktional sinnvoll, weil für das gemeinsame Ziel förderlich. Die Kooperation wird stabiler, wenn sie von einem Wir-Bewusstsein geleitet wird, das Teil der individuellen Affektstruktur ist. Das Motiv des Teilens von Einstellungen von Gefühlen, die wir haben, erscheint so im Kontext einer Kooperation ebenfalls funktional. Denn es führt zu einem kommunikativen Verhalten, das die Verbindung zwischen Wir-Bewusstsein und individueller Affektstruktur festigt. Auch dadurch, dass diese Verbindung für jeden von uns sichtbar wird. Man will mit seiner Einstellung und mit seinen Einstellungen und Gefühlen sichtbar dazugehören. Zur menschlichen Kommunikation gehören Äußerungen von kommunikativen Absichten, deren Sinn ebenfalls als zweckmäßig erkennbar ist. Schließlich ist das rekursive Erfassen intentionaler Einstellungen unter anderem für das Verfolgen gemeinsamer Ziele notwendig. Jeder muss seine Teilaktion beim gemeinsamen Jagen oder so etwas abgleichen mit dem Gesamtziel und mit der ablaufenden Teilaktion der anderen. Dabei erläutert die Funktion nicht nur den Sinn der Eigenschaft, sondern auch die Funktion soll aus der Genese der Eigenschaft in einer gemeinsamen kooperativen Praxis evolutionär erklärt werden. Für die Entstehung des menschentypischen Kommunikation aus der gemeinsamen Tätigkeit ist nach Tamasello die sogenannte psychologische Infrastruktur geteilter Intentionalität entscheidend. Diese Infrastruktur trägt auch die entwickelte sprachliche Kommunikation des Menschen. Sprachliche Kommunikation ist also die Fortsetzung der Kooperation mittels Zeichen. Das ist die entwicklungsgeschichtliche Idee Tomasellos von den Ursprüngen menschlicher Kommunikation. Die phylogenetische evolutionäre Erklärung dieser Kommunikationsform legt auch die sozialen Grundlagen der Sprache offen. Die grundlegende Idee ist, die kooperative Kommunikation durch die Tätigkeiten zu erklären, mit denen Individuen dadurch, dass sie anderen helfen, zugleich sich selbst helfen und insbesondere durch gemeinschaftliche Tätigkeiten, bei denen die Individuen ein gemeinsames Ziel mit geteilter Aufmerksamkeit entwickeln und für die Erreichung des gemeinsamen Ziels verschiedene komplementäre Rollen einnehmen. Diese genealogische, evolutionäre Betrachtung kann die Frage der Sollgeltung natürlich nicht ersetzen oder direkt beantworten, also die Normativität sozusagen nicht begründen. Genesis darf natürlich nicht mit Geltung verwechselt werden. Der Clou soll vielmehr sein, dass die Genealogie die Reichweite der Geltungsfrage ermittelt und die Art ihrer Beantwortungsmöglichkeit vor dem Hintergrund bestimmter charakteristischer historisch-sozialer Bedingungen klärt. Die genetische Erklärung in der Beobachterperspektive muss jedoch in die Teilnehmerperspektive der praktischen Überlegung eingeholt werden. So ergibt sich die Notwendigkeit zu einem zweiten Schritt, einer zweiten Ebene. Auf dieser zweiten Ebene möchte man die Natur der Normativität besser verstehen lernen. Die entsprechende Erläuterung ist dann eine, die die Normen der Vernunft erläutert, was sie sind und wie sie funktionieren. Die Aufgabe ist hier methodisch die eines Explizitmachens von Strukturen, die in unserem sprachlichen Verhalten implizit immer schon vorhanden sind. Es geht nicht um die Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandes, sondern um das Artikulieren von Zusammenhängen, in denen wir immer schon stehen. Dabei wird das Funktionieren sprachlicher Praxis nicht von außen, nicht bloß von außen, sollte man vielleicht sagen, sondern auch von innen erläutert, indem die implizierten Normen, denen man beim Sprechen vor allem folgt, explizit gemacht werden. Dabei werden Verpflichtungen und inferentielle Rollen zu Bewusstsein gebracht, die für unsere sozialen diskursive Praxis essentiell und in ihr immer schon implizit enthalten sind. Dieses Erläuterungsprogramm, das Brandon berühmt gemacht hat, Genitivus Subjektivus und Genitivus Objektivus, geht von der Gegebenheit normativer Praxis und Handlung aus, setzt die also voraus und kann sie meines Erachtens auch voraussetzen, da sie auf der ersten Stufe zumindest evolutionär-funktionalistisch schon erklärt und eingeführt wurden. Bekanntlich erläutert Brandom die vorgefundene, durch Begründungs- und Folgebeziehungen strukturierten, regelgeleitete soziale Praxis unter Rückgriff auf Wilfried Sellers Theorie des menschlichen Geistes, der zufolge Begriffe das Produkt eines Gesellschaftsspiels sind, nämlich des Spiels des Gebens und Forderns von Gründen. Pragmatisch behauptet die Theorie, ein philosophisches Verständnis unserer begrifflichen Aktivität in Begriffen menschlicher Praxis liefern zu können. Im Kern besteht dieses Programm darin, den begrifflichen Gehalt sprachlicher Äußerungen und mentaler Zustände semantisch mit Bezug auf seine inferentielle Artikulation zu begreifen und pragmatisch in eine Theorie regelgeleiteter sozialer Praxis zu fundieren. Das Phänomen des begrifflichen Gehalts soll dabei letztlich auf eine bestimmte Form von sozialer Praxis zurückgeführt werden, die sich vollständig ohne Bezug auf den Begriff des begrifflichen Gehaltes verstehen lässt. Brandoms inferentielle Semantik braucht uns hier nicht näher zu interessieren. Interessant in unserem Zusammenhang ist vielmehr die ausgemachte konstitutive Begründungs- und Rechtfertigungspraxis. Brandom versucht, den Begriff der Normativität dadurch zu artikulieren und zu enträtseln, dass er zeigt, wie sich einzelne Mitglieder einer sozialen Praxis einander gegenüber verhalten müssen, damit wir von dieser Praxis sagen können, sie instituiere Normen. Die normativen Status der Berechtigung und der Festlegung oder Verpflichtung sollen als Produkte von Einstellungen verstanden werden, die die Praxisteilnehmer einander gegenüber einnehmen. Normativität entsteht durch Teilnahme vieler an einer normativen Praxis, die eben als Spiel verstanden wird. Dabei schreiben sich die Teilnehmer gegenseitig einen Status zu. Dieses Zuschreiben kommt durch Sanktionen zum Ausdruck. Brandom beschreibt die Möglichkeit eines solchen Spiels, in dem nur interne Sanktionen ausgeübt werden. Normativität wird dabei in drei Stufen auf anderes zurückgeführt. Zunächst Bedeutung und Intentionen werden anhand von Zügen in einem normativen Sprachspiel beschrieben, in dem normative Score eines Spielers beeinflussen, also den Spielstand. Der Status beruht zweitens auf normativen Einstellungen der Mitspieler gegenüber den anderen Mitspielern. Ob eine Zuschreibung eines Status, also eine normative Einstellung, richtig oder falsch ist, bewerten die Spieler drittens selbst, indem sie sich gegenseitig in Frage stellen. Soweit das Brandomsche Programm. Kein Wunder, dass Habermas begeistert auf das Erscheinen des Buches von Brandom reagiert hat, validiert diese doch Habermas eigene, frühere, auf der Sprechakttheorie aufbauende Universal- und Formalpragmatik. Auch diese beansprucht im Einklang mit den empirischen Wissenschaften unser vortheoretisches Sprach- und Handlungswissen nachzukonstruieren und universale Bedingungen möglicher Verständigung zu identifizieren. Ziel da ist es dabei bekanntlich, aus der tiefen Struktur der symbolisch vermittelten sozialen Welt implizite Geltungsansprüche offenzulegen. Damit soll gezeigt werden, dass wir als Teilnehmer der sprachlich vermittelten Alltagspraxis nicht umhin kommen, Geltungsansprüche zu erheben, bei Habermas sind das vier Arten von Geltungsansprüche zu erheben und einzulösen, je nachdem, in welchem Typ von Sprechakt mit seinem je eigenen Rationalitätsstil wir uns befinden. Aufbauend auf seiner rekonstruktiven Sprachphilosophie beansprucht Habermas, eine Moral- und Gesellschaftstheorie sprachpragmatisch zu begründen, in der es um die Bedingungen gelingender, diskursiver, konsensueller Einlösung von Geltungsansprüchen geht. Wichtig an diesen beiden paradigmatisch hervorgehobenen, mir einleuchtenden, rekonstruktiven Normativitätsexplikationen scheint mir, dass die normative Praxis, selbst da, wo es nicht, wo es nur um sprachliche oder theoretische Normativität, also noch gar nicht mal spezifisch um praktische Normativität geht, nicht ohne Bewertung von Spielzügen und Bewertungen von Status der Mitspieler auskommen kann. Die normative Praxis ist damit konstitutiv eine bewertende soziale Praxis. Unsere Kommunikation ist nämlich kein bloßes Widerspiegeln einer äußeren oder inneren Realität. Wir lernen die Fähigkeit, Sprechhandlungen zu vollziehen, als Kinder in einem engeren sozialen Beziehungsgeflecht, in dem wir vieles auf einmal begreifen lernen. Wir erwerben zum einen ein Verhaltens- und Handlungsmuster, das eine äußere, in vielen Fällen auf die Sache bezogene Qualität hat. Zum Zweiten lernen wir eine Beziehungsqualität kennen, eine Art von sozialem Bezogensein auf eine oder mehrere andere Menschen mit einer dazugehörigen Art von Gutsein dieses Bezogenseins. Wir lernen in einer nie abgeschlossenen Folge von Schritten vom Kleinkindsalter an, wer man selbst ist, was gut, was schlecht ist. Und dieser Lernvorgang ist untrennbar verbunden mit der sozialen Praxis um uns herum und der Erkenntnis, was darin für andere gut und was schlecht ist. Das geschieht zum guten Teil durch Einspielen sozialer Handlungsmuster, die in der betreffenden Kultur als richtig oder gut gelten. Und zum Dritten gehört damit zum Erlernen einer sozialen Praxis im Prozess der Sozialisation auch unweigerlich die Übernahme und Internalisierung herrschender Schemata. So wie die Einteilung der Farben zu unserem theoretischen Vokabular und Begriffsschema gehört, so sind evaluative Prädikate ein Teil unseres, wie ich es nennen möchte, Bewertungsschemas. Wir legen der Welt ein Schema auf, und zwar im theoretischen wie im praktischen Bereich. Der theoretische Teil, das Begriffsschema, ist zwar deskriptiv, aber intern normativ vernetzt. Der praktische Teil, das Bewertungsschema, ist selbstevaluativ und ebenfalls vernetzt. Beide spannen ein normatives Netz von Inferenzbeziehungen aus. Sowohl das Begriffs- als auch das Bewertungsschema haben quasi transzendentalen Charakter. Das bedeutet, die deskriptiven, präskriptiven wie evaluativen Begriffe sind zwar Produkt des menschlichen Geistes, aber sie sind für uns in ihrer Struktur zum vernünftigen Kontakt mit der Welt unverzichtbar. So wie es deskriptive Begriffe geben muss, um im Bereich der theoretischen Vernunft Meinung über die Welt bilden zu können, so müssen bewertende Begriffe vorhanden sein, damit es überhaupt rationales Handeln auf der Basis von Gründen geben kann. Ohne sie könnten wir nicht miteinander als Personen umgehen, also als Wesen, die sich selbst und andere Artgenossen für verantwortlich halten, nicht bloß auf sich und andere kausal einwirken, sondern sich eben mittels normativer Rede zu Handlung aus Gründen verpflichten. Die Normativität der Schemata wird zu unserer zweiten, nämlich sozialen Natur. Durch die Übernahme und Internalisierung sozialer Bewertungen nehmen wir die Schemata an, die für uns normative Autorität erhalten. Wir lernen die Fähigkeit zur vernünftigen Überlegung nicht einfach als bloße Fähigkeit ohne jeglichen Inhalt. Eine solche Fähigkeit kann man nur in der Einübung einer Praxis erlernen, deren interne Regelhaftigkeit man dabei zunächst übernimmt. Dieses interne Normengewebe unserer kommunikativen Praxis ist also uns, so meine anderswo schon vertretene These, zur zweiten Natur geworden. Der auf Aristoteles und Hegel zurückgehende und von John McDowell revitalisierte Begriff der zweiten Natur soll die praktische Vernunft als Rechtfertigungs- und Bewertungsschema, als Fähigkeit, das Richtige zu tun, einerseits anbinden an die erste Natur, wir sind Tiere, die Logos haben, andererseits soll der Begriff der zweiten Natur gerade den Charakter der Vernunft erklären, uns von unserer eigenen ersten Natur immer distanzieren zu können. Die erlernten Regeln des jeweiligen Bewertungsschemas bekommen im Prozess der Sozialisation eine Autorität für uns, die die Befolgung der Regeln zu einer gewissen strukturellen Notwendigkeit für uns werden lässt. Ich komme auf diesen Punkt nachher nochmal zurück. Damit gehe ich über zu einer dritten Ebene. Auf einer dritten Ebene, wenn die Genese einer sozialen normativen Praxis evolutionär erklärt und die Spielregeln und möglichen normativen Züge im sozialen, kommunikativen Geflecht von Überzeugungen und Wertungen explizit gemacht worden sind, kann man schließlich immer noch nach der Begründung der die normativen Praxis regelnden Normen für einen selbst fragen. Warum sind wir, beziehungsweise ich, bin ich, eigentlich an die impliziten Regeln der sozialen Praxis, in der man meist ungefragt teilnimmt, gebunden? Was man also ganz allgemein erklärt haben möchte, ist der eigentümliche Verpflichtungscharakter normativer Rede für bestimmte Subjekte, für mich. Die bisher vorgestellten evolutionär-funktionalen Erklärungen auf der ersten und die explikativen Erläuterungen der Binnenstruktur der sprachlichen Vernunft auf der zweiten Ebene erläutern nur, warum wir dazu disponiert sind, normativen Normen folgen zu leisten. Das aber gibt noch keine befriedigende Rechtfertigung aus der ersten Personenperspektive ab. Die bisher gegebenen Erläuterungen lassen die Frage offen, warum ich jenen Normen und Motiven folgen sollte, mit denen mich die Evolution ausgestattet hat und die ich mir mit der Kultur einsozialisiert habe. Ich merke, es wird etwas unruhig. Sie könnten nämlich jetzt sagen, Moment mal. Da Sie höflich sind, tun Sie das hier nicht. Aber Sie könnten natürlich fragen, woher kommt denn der Freiheitsspielraum, der diese Frage nach den einen selbst überzeugenden verpflichtenden Gründen überhaupt erlaubt? Ist nicht eigentlich schon mit der ersten und zweiten Ebene alles festgeschnurrt, gezurrt? Diese Frage der dritten Untersuchungsebene der Normativität lebt offensichtlich von der Unterstellung von autonomen Personen, die etwas nur als Grund für sich akzeptieren können, wenn sie sich von der Güte des Grundes in ihrer eigenen kritischen Reflexion haben überzeugen können. Mit der Fähigkeit zum Gebrauch der Vernunft haben wir auch die intellektuelle Freiheit, so die These, konkrete, ansozialisierte Normen und Werte in Frage zu stellen. Diese Fähigkeit eröffnet allen Personen den Bereich der Vernunft, macht sie aber noch nicht vernünftig. Vernünftig wird man natürlich erst dadurch, dass man seinen eigenen Verstand gebraucht. Mit dem Erwerb des Vernunftvermögens unterliegen wir aber einer gewissen Verpflichtung zur reflexiven Stellungnahme. Das entspricht, so möchte ich behaupten, unserem für uns wesentlichen, vielleicht sogar unaufgehbaren, aber dennoch, so möchte ich meinen, falliblem Selbstverständnis als Animal Rationale. Wir verstehen uns in unserer Selbstzuschreibung und Selbstbeschreibung als Wesen, die sich selbst bestimmen und bestimmen können und nicht allein durch vorgefundene Tatsachen bestimmt werden. Eine rein externe Analyse gibt deshalb überhaupt gar keine Erläuterung dafür, was es für uns aus der Teilnehmerperspektive heißt, aus rechtfertigenden Gründen zu handeln. Dieser Standpunkt ist jedoch zentral, weil die rationale Rekonstruktion der Innenperspektive derjenigen, die vernünftig überlegen, methodisch das einzige Material ist, von dem wir hier ausgehen können. Wir haben nichts anderes als uns. Die dritte Personenperspektive kann die Autorität normativer Gründe für bestimmte Personen erstens nicht erläutern, sondern muss sie als gegeben voraussetzen. Eine Erklärung aus der dritten Personenperspektive, die darlegt, warum der Handelnde tut, was er tut, würde zudem zweitens auch die motivationale Bedingung nicht erfüllen, die notwendig ist, dass der Person dazu zu bringen, die durch die Deliberation und Entscheidung gefälltes Urteil auch zum Handeln zu bringen oder durch Handlung auszuführen. Deshalb reichen natürliche und psychologische Dispositionen als Teil einer zweiten Natur zur Rechtfertigung noch nicht aus. Wir bestimmen uns in dieser Auffassung nicht selbst, wie Kant zu Recht betont, sondern wir werden von unserer Natur regiert, entweder von der ersten Natur oder von der zweiten. Der aus der Innenperspektive ganz wesentliche Gedanke der Selbstbestimmung kommt dabei zu kurz. Verbindlichkeit haben Gründe nur und weil sie Gründe für uns je spezifische Subjekte sind, Subjekte, die die letztendliche Entscheidung zu fällen haben und Verantwortung dafür zu übernehmen haben. Die Autorität des Normativen liegt im reflexiven Standpunkt begründet, weil das Überlegte wichtig für uns ist und weil wir es reflektiert annehmen müssen. Die Überlegung und die Gründe in ihr sind wichtig für uns, weil wir uns wichtig sind. Indem wir Gründe als All Things Considered Judgments, was für uns in dieser gegebenen Situation zu tun gut und wichtig ist, anerkennen, machen wir uns die Gründe zu eigen und machen sie zu dem, was unsere Handlung anleitet. Das kann man kantianisch auch reflektierende und wertende Selbstgesetzgebung oder Selbstverpflichtung nennen und darin unsere Menschlichkeit sehen. Die Selbstverpflichtung besteht also demnach darin, dass Wesen, die sich in ihrer Fähigkeit zur Autonomie, das heißt eigenen freien Wahl der besten Gründe für ihr Handeln, wertschätzen, von dieser Autonomie in der Deliberation Gebrauch machen und sich selbst an die besten Gründe binden. Damit scheint die gesuchte Autorität der normativen Verpflichtung in der ersten Person Singular gelegt, in die erste Person Singular gelegt zu sein. Aber das täuscht. Denn mit einer solchen Erklärung der Selbstbindung des eigenen Willens, wie wir sie letztendlich bei Frankfurt's Wholehearted Identification oder bei Korsgaard's Reflective Endorsement finden, gibt es ein Problem. Eigentlich zwei. Wenn Normativität die Anerkennung einer Autorität impliziert, die Standards setzt, dann kann man nicht solipsistisch normativ sein. Man kann sich nicht ganz alleine selbst binden, eben aus zwei Gründen. Unterstellt, unser Wille sei frei, und mit dieser Unterstellung muss ich hier operieren, dann kann man sich erstens immer umentschließen. Die Metapher der Selbstbindung des Willens soll aber gerade ausdrücken, wie das unmöglich gemacht wird, indem man sich selbst bindet und eben nicht alleine wieder loskommt. Nach dieser letztendlich voluntaristischen Auffassung müsste Mensch sich selbst in den Raum der Vernunft begeben können, und zwar, weil er es qua existenziellem Entschluss so will und sich dem Entschluss entsprechend durch eine Selbstgesetzgebung heroisch an seinem eigenen Prinzip unterwirft. Aber das ist unmöglich. So viel scheint trotz anhaltender Diskussion um Wittgensteins Privatsprachenargument richtig. Denn man kann sich nicht als Robinson Crusoe allein in einem sozialen Vakuum einer Regel unterwerfen. Wir können uns nicht durch einen noch so gewollten existenzialistischen Akt der Selbstgesetzgebung in den Bereich der vernünftigen Rechtfertigung katapultieren und dort festbinden. Durch eine bloße Dezision, dass man sich mit einem bestimmten Wollen identifiziert, wird dieses Wollen noch nicht vernünftig. Auch der Entschluss, sich selbst ein Gesetz aufzuerlegen, macht dieses Gesetz nicht rational. Dies wäre so unplausibel wie die Meinung, man werde dadurch Versprechen halten, dass man verspricht, Versprechen zu halten. Man kann nicht in einem normativen Vakuum durch einen Entschluss einfach etwas zu einem normativen Standard erklären. Identifizierung wie Selbstgesetzgebung sind nur vor einem hinreichend ausgeweiteten normativen Hintergrund möglich. So wie wir schon eine Sprache haben müssen, um neue Worte erfinden zu können, so brauchen wir auch schon normative Strukturen, um einzelne Akte des Versprechens oder des Selbstgesetzgebens zu vollziehen. Selbstermächtigung kann deshalb keine Lösung sein. Zugleich fehlt zweitens jeder Standard der Korrektheit, sodass wir wieder auf das berühmte Regelfolgenproblem stoßen. Wie kann das, was ich als Selbstbindung intendiere, als Selbstbindung zählen? Wenn jede meiner Handlungen, die ich als korrekt beurteile, als korrekt gilt, das heißt als den anerkannten Verpflichtungen aus den besten Gründen heraus entsprechend, in welchem Sinne habe ich mich dann von Anfang an überhaupt gebunden? Man kann nicht alleine durch ein bloßes Fiat etwas zu einem Standard für so und so zu erklären oder deklarieren. Also, jedes Standard setzen, mithin jede Normativität, einschließlich Selbstgesetzgebung, setzt einen hinreichend reichhaltigen, schon normativ verfassten und bevölkerten Raum der Gründe voraus. So wie wir schon eine Sprache in eine Sprache eingewöhnt sein müssen, um neue Worte, Regeln und so weiter definieren zu können, so müssen wir auch schon in eine normativ verfassten, in sozial und normativ verfassten Bezügen eingebunden sein, um solche Handlungen vollziehen zu können, wie Versprechen, Schwüre und so weiter zu geben. Oder eben auch sich selbst eingesetzt zu geben. Diesen normativ strukturierten Raum der Gründe brauchen wir nun als einzelne Individuen aber weder zu schaffen noch zu suchen. Wir bewegen uns immer schon als Individuen in normativen Strukturen des Denkens, Sprechens und Handelns, wie sie evolutionär sich entwickelt haben und soziokulturell von uns gelernt wurden. Das sollte uns die Analyse der Normativität auf der ersten und zweiten Ebene gerade deutlich gemacht haben. Eine eigene kritisch-reflexive Überprüfung von Propositionen und Anerkennung von Geltungsansprüchen aus der ersten Personperspektive ist nur vor dem Hintergrund der angenommenen normativen Struktur und Strukturen möglich, weil wir uns schon immer in einer normativ verfassten Praxis befinden und befinden müssen. Man muss sich also nicht voluntaristisch entscheiden, in eine Gemeinschaft einzutreten und deren normativen Praxis zu übernehmen, sondern man ist immer schon mittendrin. Und zwar auch schon in einer universalistischen, die alle vernunftbegabten Lebewesen umfasst, die in der Lage sind, am Gründe geben und fordern, teilzunehmen. Wir müssen als Teilnehmer dieser normativen Praxis die anderen Teilnehmer bis zum Erweis des Gegenteils als rational und verantwortlich, das heißt auch fähig genug zum Geben und Fordern von Gründen und danach Handeln ansehen. Wenn und indem wir uns weiterhin als Teilnehmer der sozialen normativ strukturierten Praxis verstehen wollen, müssen wir die anderen Teilnehmer als prinzipiell gleich befähigt ansehen. Wir müssen ihnen den Status als rationale Wesen zubilligen und wir müssen das auch bei uns tun. So erkennen wir uns in der sozialen Praxis als wechselseitige Autoritäten an, denen wir Gründe schulden. In dieser Beziehung zueinander teilen die Beteiligten eine normative Autorität, mit der sie sich wechselseitig binden können. Diese wechselseitige Autoritätsbeziehung ist die Bedingung dafür, dass sich Personen gegenüber anderen mit deren Hilfe selbst binden können. Reflexion, Deliberation und Entscheidung des Subjekts gelingen nur vor dem gemeinsamen, sozial konstruierten und konstituierten Hintergrund eines Begriffs- und Bewertungsschemas. Selbstbindung des Willens durch die eigene autonome Vernunft heißt dann, sich vor den Augen der anderen öffentlich an eine Entscheidung zu binden, von der man fürderhin nur loskommen kann, wenn man durch die anderen von der Bindung befreit wird oder aber sich in den Augen der anderen herabsetzt, als willensschwach und deshalb auch Sanktionen zu gegenwärtigen hat. So wie sich Odysseus eben von seinen Mannschaftskameraden auf seinen weisen Befehl hin hat binden lassen an den Mast und nur von ihnen entsprechend seinem ursprünglichen Befehl wieder losgebunden werden konnte, obwohl er zwischendurch, wie von ihm weise vorhergesehen, willensschwach den Gesängen der Sirenen erliegend gebettelt hatte, loszukommen, aber entsprechend seinem Befehl von der Mannschaft nicht befreit wurde und so eben nicht den Sirenen zum Opfer fiel, also nur so wie Odysseus, kann man sich seinem Willen mit Hilfe anderer binden. So kann sich jedes Individuum vor dem soziokulturellen Hintergrund einer geteilten normativen Praxis Gründe zu eigen machen und sich dadurch selbst durch andere auf Gründe zum Handeln verpflichten. Das Individuum ist dabei an die normative Struktur als solches gebunden. Es muss sie voraussetzen für seine Autonomie. Es kann daher keineswegs das ganze normativ-evaluative System suspendieren und versuchen, sich ein besseres System von einem Blick von außerhalb jedes anerzogenen Bewertungsschemas zu konstruieren. Jede Reflexion über einen bestimmten Aspekt des Begriffs- oder Bewertungsschemas muss innerhalb eines solchen Schemas erfolgen. Das Faktum, dass wir nur im Rahmen eines jeweils bestimmten Bewertungs- und Begriffsschemas überlegen können, bleibt für uns unhintergehbar. Anders als im Falle bloßer Autorität, wo wir stets hinterfragen können, warum wir so handeln sollen, ist diese Rückfrage mit Bezug auf das Schema oder die Schemata als solches sinnlos. Selbst das Hinterfragen des Schemas ist Teil dieser Praxis, die durch das Schema strukturiert wird. Schon die Frage nach dem Sinn der Praxis setzt also die Praxis voraus, denn die Frage nach Gründen und Bewertungen hat nur innerhalb des Begriffs- und Bewertungsschemas einen Sinn. Insofern ist das Schema transzendental. Mit diesem Argument können wir uns die Vernünftigkeit der Praxis in toto klar machen. Die Idee der unhintergehbaren sozialen Natur bezieht sich aber nur auf die formale Struktur der Schemata, nicht auf deren Inhalt. Praktisch wie bei Sprache. Die Sprache kann man nicht hintergehen, wenn man sprachliche Regeln ändern will, aber die einzelnen sprachlichen Regeln kann man natürlich ändern. Der Inhalt also eines jeden Schemas und dessen, was mit dem Schema ausgedrückt ist, muss sich also kritischer Reflexion stellen und Revision des Inhalts ist lokal möglich und nötig. So wie man Neuraths Schiff auf der offenen See Planke für Planke umbauen kann, ohne dass es sinkt, so kann praktische Reflexion radikal sein, auch ohne Fundament, denn sie kann, wenn auch Stück für Stück, den gesamten Inhalt des Bewertungsschemas auswechseln. Kritische Reflexion ist insofern unbegrenzt. Sie kann zwar jederzeit beginnen, ausbrechen, aber nie von Null, sondern immer nur mit den Planken im Boot, die uns gerade in der kulturell-historischen Situation zur Verfügung stehen. Damit komme ich nun zum Schluss. Normativität liegt in einer sozialen Praxis und dem dort üblichen Geben und Nehmen von Gründen eingebettet. In diese soziale Praxis der sozialen historischen Lebenswelt wird man initiiert, sozialisiert und durch sie gebildet. Die normativen Standards sowohl der theoretischen Erkenntnis, der linguistischen Praxis als auch der praktischen Handlungen liegen in der sozialen Praxis all the way down strukturell vor. Vernunft ist demnach die Ausübung und Anwendung dieser sozialen Standards der Normativität in Praxis und deren Revision. Theoretische als auch praktische Vernunft ist zutiefst eingebettet in die herrschende soziale Praxis, ohne die die einzelnen Handlungen oder Erkenntnisse oder Sprechakte nicht möglich, nicht verständlich und nicht rational sein können. Die Sozialität der Vernunft ist non-voluntaristisch und antirealistisch. Das heißt, sie lehnt die Sicht ab, dass es einen Anker für moralische Verpflichtung oder normative Verpflichtung insgesamt geben könnte, die bloß im eigenen Wollen oder in Tatsachen einer äußeren Realität lägen. Stattdessen haben diese nur in einer normativen sozialen Praxis eine interne Notwendigkeit. Abgelehnt wird allerdings auch auf der anderen Seite eine Theorie à la Rorty und einer bestimmten Lesart von Wittgenstein, die das alles als bloß internes Spiel ansieht. Denn eine interne Kritik der Lebensform ist möglich und nötig. Es gibt den Freiraum der Vernunft zur Kritik, Validierung und Aneignung von Gründen vor dem Hintergrund der normativ verfassten Strukturen unserer sprachlich verfassten Lebenswelt. Soweit also, meine Damen und Herren, mein Versuch, die drei Ebenen der Explikation von Normativität zusammenzubringen. Die funktional-evolutionäre, die strukturexplikative und die rechtfertigungslogische. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Einwände. Und damit sind Sie nun dran.